Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Kongehuset kunngjør nå at Kong Harald død.
So hat das norwegische Königshaus heute mitgeteilt, dass König Harald V. verstorben ist. Und wir erinnern gleich an einen überaus beliebten Monarchen im Gespräch mit dem Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel, der sogar schon mal mit der Königsfamilie an einem Tisch saß. Kultur, die Grenzen überschreitet, dafür stehen drei Künstler, die heute in Weimar mit Goethe-Medaillen ausgezeichnet wurden und wie ein monumentales Romanprojekt in eine Ausstellung übersetzt werden kann. Das kann man zurzeit in Stockholm erleben, wo Peter Weiss' dreibändiger Roman Die Ästhetik des Widerstands im Kunstmuseum Bonnier zu sehen ist. Er war der älteste Monarch Europas und ungeheuer beliebt. Das konnte man merken, sobald man mit Norwegern über König Harald V. sprach. Als Kind war er vor den Nazis geflohen. Später segelte er bei Olympia und angeblich konnte man ihn sogar in Oslo zuweilen im Supermarkt antreffen. Nachdem das norwegische Königshaus schon seit ein paar Tagen über seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand berichtet hat, musste es heute den Tod des 89-Jährigen bekannt geben. Jana Sinram berichtet. Berichtet aus Oslo.
Es ist kurz nach 8:30 am Morgen, als der Moderator des norwegischen Rundfunks die Nachricht verkündet, von der viele befürchtet hatten, dass sie bald kommen würde.
Kongehuset kunngjør nå at Kong Harald død.
Das Königshaus hat mitgeteilt, dass König Harald gestorben ist. In dem Statement steht, Seine Majestät König Harald V. ist tot. Er ist 89 Jahre alt geworden.
Kong Harald ble 89 år gammel.
In den vergangenen Tagen hatte das norwegische Königshaus immer wieder Updates zum ernsten Gesundheitszustand des Monarchen gegeben. Schon gestern hatten sich hunderte Menschen auf dem Schlossplatz in Oslo versammelt und Blumen für ihren König niedergelegt. Ein Chor sang für ihn am Abend die norwegische Nationalhymne.
Ja.
Harald V. war bei den Menschen in Norwegen ausgesprochen beliebt, wegen seiner zurückhaltenden Art, seiner Mitmenschlichkeit und seinem Taktgefühl. Nach den Terroranschlägen von Oslo und Utøya 2011 tröstete er die Nation. Als 2015 und 2016 auch nach Norwegen tausende Flüchtlinge kamen, positionierte er sich öffentlich mit einem Plädoyer für Vielfalt und Toleranz. Harald V. habe oft einfach zugehört, so die norwegische Königshausexpertin Kristi Marie Skrede im Sender NRK. Er hatte die Gabe, den Menschen etwas zu vermitteln. Für die Leute war es wunderbar, dass er so völlig normal war. Sein Rezept war, einfach er selbst zu sein und auf die Erfahrungen zurückzugreifen, die er im Leben gemacht hatte. Wie den frühen Tod seiner Mutter und die Flucht vor den deutschen Besatzern im Zweiten Weltkrieg, als er erst wenige Jahre alt war. 35 Jahre saß Harald V. von Norwegen auf dem Thron. Viele Norweger können es noch nicht glauben, dass er nicht mehr da ist. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Ich kann gar nichts sagen. Wir sind einfach nur traurig.
Trist.
Er war für uns alle etwas ganz Besonderes. Mein großer Trost ist, dass er ein so gutes und langes Leben hatte und ein großes Verständnis für seine Aufgabe. Nach dem Tod von Harald V. ist jetzt sein Sohn Håkon Norwegens neuer König, dessen Tochter Ingrid Alexandra die neue Kronprinzessin. Vereidigt werden soll er in einigen Tagen im norwegischen Parlament. Håkon habe von seinen Eltern die Freiheit bekommen, seine Rolle selbst zu finden, meint Königshausexpertin Kristi Marie Skrede. Kronprinz Håkon hat diese Freiheit wirklich genutzt. Er hat sich schon in jungen Jahren nach reiflicher Überlegung entschieden, dass er die königliche Rolle ausfüllen möchte. Zuletzt hatten diverse Krisen Håkon und seine Familie belastet. Seine Frau Mette Marit bekam erst vor kurzem eine Spenderlunge, stand vorher wegen ihres früheren Kontakts zum US-Sexualstraftäter Epstein in der Kritik. Ihr Sohn aus einer früheren Beziehung wurde wegen Vergewaltigungsvorwürfen zu einer Haftstrafe verurteilt. Seine Rolle als König muss Håkon erst noch finden. Doch erst einmal steht in Norwegen die Trauer um seinen Vater im Vordergrund.
Jana Sinra mit Reaktionen auf den Tod des norwegischen Königs Harald V. Und sein Nachfolger, sein Sohn Håkon, ist schon im Amt. Und mit ihm hat mein Gesprächspartner sogar schon mal zu Abend gegessen. Das ist nämlich der vielfach ausgezeichnete Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel. Erstmal guten Abend, Herr Schmidt-Henkel.
Guten Abend.
Erzählen Sie uns doch mal, wie das kam, dass Sie da mit der Königsfamilie so eng am Tisch sitzen konnten.
Oh, das klingt jetzt nach mehr, als es war. Es war ein Galadinner für wahrscheinlich 200 geladene Gäste im Rahmen des ersten Fosse-Vortrages und des ersten Fosse-Übersetzerpreises.
Der Literatur-Nobelpreisträger, den Sie auch
so
übersetzen.
Hm. Genau, und ich habe die große Ehre, der erste Preisträger dieses neu geschaffenen Preises gewesen zu sein, ihn aus der Hand von Mette Marit zu empfangen, die ja eine sehr starke Literaturbotschafterin ist. Und bei dem anschließenden Galadinner, wie gesagt, ganz wenige Leute waren wir nicht, war ich tatsächlich ihr Tischherr. Also Håkon saß zwei weiter. Wir haben gar nicht so wahnsinnig viel miteinander geredet, weil sie sehr gute Freunde sich gegenüber hatten und auch Leute, die ich kenne und die wahnsinnig interessant und lustig sind. Und es gab viel Lachen und es war ein sehr schöner Abend. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt so lange im trauten Gespräch mit dem Kronprinzenpaar gewesen wäre.
Aber teilen Sie denn diese Einschätzung, dass der König auch so beliebt war oder auch die ganze Königsfamilie eigentlich, weil die sowas Normales in Anführungszeichen haben?
Ja, das hat zu tun mit der Rolle der Monarchie für Norwegen. Darüber könnte man einiges sagen, auch über deren Verlauf im letzten Jahrhundert. Und eben damit, dass immer sich auch um eine ja fast bürgerliche Familie gehandelt hat. Gut, also als Harald sich in eine bürgerliche verliebte, in die spätere Königin Sonja, mussten sie erstmal viele Jahre lang die ganze Sache geheim halten. Und er musste gegenüber seinem Vater, König Olaf, dann auch ein Machtwort sprechen, um das durchzudrücken, dass genehmigt wurde, diese Nicht-Adelsheirat. Aber gerade Harald hat sich in all den Jahrzehnten als Monarch immer auch als Mitmensch und geradezu Mitbürger gezeigt. Das war nach dem Attentaten 2011 so, wo er wirklich öffentlich mit Angehörigen geweint hat und sich wirklich immer wieder als Mensch gezeigt hat. Und in all seiner Zurückhaltung, er sei sehr scheu gewesen letztlich und fast ein schüchterner Mensch, aber ich glaube, die Norweger haben ein sehr starkes Gespür dafür, wenn sich jemand verstellt und als toller oder grandioser dastehen möchte, als er eigentlich ist. Und das hat Harald nie getan. Ich glaube, das trägt sehr stark zu diesem, ja, zu dieser Nähe bei, die Menschen empfinden. Eine Freundin von mir, eine gute, ist seit ein paar Tagen in Oslo und geht herum und schickt mir auch Fotos von der Straße. Und man sieht, wie alle Generationen zum Schloss gehen. Auch aller Herkünfte, soweit man das von außen beurteilen kann. Und da herrscht wirklich eine sehr besondere Atmosphäre im Moment.
Wir hatten heute auch den norwegischen Schriftsteller Erik Fosnes Hansen im Gespräch. Der hat ja auch einen Roman über die Kronprinzessin Märtha Louise geschrieben. Und der sagte was Ähnliches wie das, was Sie gerade angesprochen haben, dass König Harald eben diese Rolle eines modernen Monarchen auch so gut erfüllt hat, weil er eben auch in schwierigen Situationen die richtigen Worte gefunden hat. Wir können ja mal kurz hören, was Erik Fosnes Hansen da gesagt hat.
Zum Beispiel nach dem Terroranschlag auf Utøya und auf das Regierungsviertel 2011. Und da war der König irgendwie maßgebend für unsere Trauer. Er nahm teil, er sprach mit den Menschen, er befand sich unter uns und unter den Berührten. Und davon waren ja sehr leider sehr viele. Er weinte mit ihnen und mit uns und er war dabei. Diese Anwesenheit, diese Nahe, ist irgendwie das wichtigste Kapital eines guten Königs oder eines guten Monarchen.
Erik Fosnes Hansen war das und er beschreibt ja da was, was ja jetzt für den Nachfolger, also für den Sohn von König Harald, auch vielleicht gar nicht so einfach ist zu erfüllen, oder? Weil das Königshaus ist ja wie viele europäische Königshäuser von Skandalen erschüttert. Mette Marit war mit diesen Epstein-Sachen verwickelt. Ihr Sohn ist ein verurteilter Vergewaltiger, sie ist schwer krank. Wie nehmen Sie das wahr? Sie sind ja oft in Norwegen. Kratzt das an der Sympathie der Norweger für ihr Königshaus?
Nicht unbedingt. Manche sind prinzipiell kritisch gegenüber der Monarchie eingestellt. Manche sind prinzipiell kritisch gegenüber Mette Marit eingestellt. Für die war das natürlich jetzt Wasser auf die Mühlen. Wobei ich eher denke, was da geschehen ist und rausgekommen ist, dieser Kontakt zeigt eher das ungeheure Geschick des Psychopathen, weltweit Menschen um den Finger zu wickeln. Wenn Sie das heutige offizielle Foto von Håkon sehen, dass der Hof über Social Media verbreitet, dann sehen Sie einen, so jung ist er ja nicht mehr, aber Sie sehen jemanden, der dem der große Ernst der Situation ins Gesicht geschrieben steht. Er hat heute Morgen seinen Vater verloren, das ist ja auch keine kleine Sache, auch wenn es erwartbar war, und ihm steht eine gar nicht so leichte Aufgabe bevor, auch seine Rolle zu finden als, nennen wir es Landesvater, als jemand, der das ganze Land in einer Person verkörpert. Denn das ist, denke ich, letztlich die Aufgabe in dieser Rolle und die Harald und auch dessen Vorgänger Olaf und Håkon der Siebte sehr bemerkenswert erfüllt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass er da auch nicht ohne Furcht drauf blickt. Andererseits, was ich gesehen habe in den 2, 3 Situationen in Frankfurt auf der Buchmesse oder dann im Rahmen dieser Preisverleihung, auch der 2., bei der ich auch da war, um die Kollegin zu ehren, Paula Stephens aus Holland, der hat eine sehr, sehr, ebenfalls sehr direkte Art, auf Menschen zuzugehen und ist sehr, sehr easy im Gespräch. Und ich stand an einem Tisch, wir waren zu 4, 5 und er kam also zu diesem Tisch dazu, an dem man vorher als Normalmensch gebeten wird vom Protokoll, und dann steht man da und wartet mit Lampenfieber, dass der Kronprinz dazukommt. Und wir unterhielten uns und er fand das alles wirklich glaubhaft interessant. Die Protokolladjutantin in Uniform, die in seinem Sichtwinkel, Blickwinkel stand, die deutete auf die Uhr, die mussten weiter und so weiter. Aber er fand das zu interessant und hat sich dann viel Zeit genommen für das Gespräch. Also ich glaube, dass der genauso in dieser Tradition von Mitmenschen, Mitbürgerkönigtum aufgewachsen ist und hat ja auch eine Bürgerliche geheiratet. Also das, was sein Vater erworben hat an Terrain, hat er weitergeführt. Und voilà, die Krone ist für Norwegen wichtig, für die Identität des Landes. Sie haben 1905, als sie sich von der Personalunion mit Schweden gelöst haben und dann auf einmal keinen König mehr hatten, und es gibt keinen Adel in Norwegen, der ist abgeschafft worden im 19. Jahrhundert, endgültig abgeschafft worden, haben sie einen dänischen Prinzen gewählt als König, der dann den Vorteil hatte, mit einer Tochter des englischen Königs verheiratet zu sein. Und dieser Håkon der Siebte, der Namensvorgänger unseres jetzigen Håkon, hat die Kontinuität der norwegischen Nation während der deutschen Besatzung durch wöchentliche Radioansprachen aus dem Londoner Exil hochgehalten. Also die haben schon wirklich eine wichtige Rolle für das Land. So wenig Tradition, es sind ja keine jahrhundertealte Dynastie oder sowas. Aber ich glaube, die spielen für Norwegen wirklich eine wichtige Rolle.
Der Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel, vielen Dank für dieses Gespräch zum Tod des norwegischen Königs Harald V.
Sehr gern.
Kultur, die über Grenzen geht und unterschiedliche Stimmen miteinander ins Gespräch bringt, dafür stehen die Preisträger der Goethe-Medaillen, die als wichtigster Preis der auswärtigen Kulturpolitik gelten und als offizielles Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland. Heute an Goethes Geburtstag wurden sie wieder verliehen und bei den Feierlichkeiten war unser Korrespondent Henry Bernhard dabei.
Einmal im Leben, zur rechten Zeit, sollte man an etwas Unmögliches geglaubt haben. Diesen Satz stellte die Präsidentin des Goethe-Instituts, Gesche Joost, der Verleihung der Goethe-Medaillen in Weimar voran. Der estnische Komponist Arvo Pärt habe an das Unmögliche geglaubt, dass er die geistige und politische Enge der Sowjetunion überwinden und mit seiner Musik Raum schaffen würde für Menschlichkeit. Die italienische Übersetzerin Anita Raja glaube an die utopische Kraft der Sprache. Die von ihr übersetzte Christa Wolf habe an einen humanen Sozialismus geglaubt. Und der griechische Schauspieler, Dramaturg und Regisseur Prodromos Tsinikoris glaube fest daran, dass Kunst Vorurteile überwinden und Miteinander schaffen könne. Vom Miteinander sprach Michael Pärt, der Sohn des Komponisten, der nicht anreisen konnte. Als die Familie 1980 in den Westen emigrierte, seien sie nicht unter Fremden gelandet.
We had not arrived among strangers.
In Deutschland habe sein Vater nicht nur schöpferische Freiheit für sein Werk gefunden, sondern auch eine Sprache, die in sein Werk eingeflossen sei.
As he has said, words write my music.
Die Sprache aber könne auch in der Musik verschwinden bzw. aus ihr sprechen ohne Worte. Verstehen könne man dann durch das Hören mit dem Herzen.
Perhaps listening with the heart is also a way of receiving first the music and then sometimes understanding.
Worte wiederum sind für die Übersetzerin Anita Raja substanziell. Ihre Mutter, eine deutsche Holocaust-Überlebende, die 1945 nach Italien emigriert war, habe mit den Kindern nur Italienisch gesprochen. Deutsch nur noch mit ihren Eltern. So musste Anita Raja ihr Deutsch erst finden. Dabei sei das Übersetzen von Christa Wolf für sie zum zweiten Tor in die deutsche Sprache geworden.
Ich musste mich mit einer Sprache messen, die viel mächtiger war als meine eigene, um die Grenzen meiner Ausdruckskraft überwinden, um für sie Platz zu schaffen, sie aufzunehmen und neu zu erfinden und dabei den von ihr gesetzten Rahmen nicht zu überschreiten.
Dass ihr das gelungen sei, würdigte die Laudatorin Maike Albert ausdrücklich.
Ihre Syntax ist peitschend, oft gebrochen, dann assoziativ gelockert. Und Anita Raja vermittelt dies aufs Glücklichste, denn ihre Cassandra trägt eine besondere Dringlichkeit in der Stimme, löst einen Sog aus, dem man sofort verfällt. Dem sehr eigenen Pathos des Originals verschafft sie einen zeitlosen Glanz.
Der dritte Preisträger, der deutsch-griechische Theatermacher Prodromos Tsinikoris, ist in Wuppertal geboren und aufgewachsen und hat sich danach dem Wunsch der Eltern gefügt, nicht in die elterliche Gastronomie einzusteigen, sondern nach Griechenland zu gehen und zu studieren.
Ich wollte Film studieren, ich wollte Filmregisseur werden. Ich wollte auch für meine Eltern studieren und weil ich studieren wollte, auch für mich und auch für sie, habe ich gesagt, okay, nicht Film, sondern Theater. Ist ja fast genau das Gleiche.
Sein früherer Schauspieldirektor Viktor Arthedes sieht in der Zweisprachigkeit Tsinikoris einen großen Gewinn.
Die Vorzüge der Zweisprachigkeit gehören zu den großen Stärken von Prodromos. Ich würde bei ihm sogar noch weitergehen und von doppelter Authentizität sprechen. Als ich ihn kennenlernte, war er ein sehr schüchternes Kind, das fast kein Griechisch sprach. Er sprach sehr wenig, war dabei aber immer äußerst höflich. Ich erzähle das, weil Prodromos heute zu den Menschen gehört, die das schönste Griechisch sprechen, das ich je gehört habe, und das mit großer Lebhaftigkeit und Redegewandtheit.
Tsinikoris arbeitet in Deutschland wie in Griechenland und hat sich dem dokumentarischen Theater verschrieben. Beim Kunstfest in Weimar wird am Wochenende sein Stück 96% zu sehen sein. Über die fast gänzliche Auslöschung der großen jüdischen Gemeinde Thessalonikis durch die deutschen Besatzer im Jahr 1943. Tsinikoris Text, Ton und Musikcollage lässt Stimmen zu Wort kommen, die an die doppelte Verdrängung des Verbrechens erinnern. In Deutschland wurde der Massenmord beschwiegen, in Griechenland Ausplünderung und Inbesitznahme jüdischen Eigentums durch Christen. Damit gehe Prodromos souverän um, sagte die Laudatorin Stefanie Krab.
Sozialisiert zwischen zwei Kulturen, zwei Sprachen, zwei politischen Diskursen, hat Prodromos ein feines Gefühl für Unterscheidungen entwickelt, für das, was im jeweils anderen Narrativ nicht erwünscht ist, gesagt zu werden, für die Widersprüche innerhalb der vermeintlichen Wahrheiten. Diese Zwischenräume der Differenzierungen spürt er auf und sitzt dann auch manchmal zwischen den Stühlen der unterschiedlichen Wahrheiten.
Stefanie Karp war das bei der Verleihung der Goethe-Medaillen in Weimar. Und im kommenden Jahr, da sollen sie dann wieder im sanierten Weimarer Schloss verliehen werden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Generalsekretärin des Goethe-Instituts Gittet Schoch hat die Arbeit des Instituts in Russland gegen Forderungen nach einer Schließung verteidigt. Im Deutschlandfunk betonte sie die Bedeutung der Sprachvermittlung und der Kontakte zur Zivilgesellschaft.
Deswegen arbeiten wir in Russland, weil wir die Kontakte noch haben, weil wir da an drei Standorten weiterhin tätig sind, Ansprechpartnerinnen vor Ort haben. Und das abreißen zu lassen, hätte natürlich auch Auswirkungen auf die Menschen, die jetzt zum Beispiel durch die Angebote, die wir machen können, in der Lehrkräftefortbildung auch motiviert sind, weiterhin Deutsch zu lehren. 500.000 Menschen lernen weiterhin Deutsch an Schulen in Russland derzeit.
Die Generalsekretärin des Goethe-Instituts Gittet Schoch. Angesichts der Debatte um das russische Haus in Berlin wird das deutsch-russische Kulturabkommen von Deutschland in Frage gestellt. Dem Haus wird vorgeworfen, als Tarnung für russische Geheimdienste zu dienen. Es bleibt jedoch geöffnet. Das Auswärtige Amt verweist auf bilaterale Abkommen mit Russland, die auch das Goethe-Institut in Moskau betreffen. Im Wiener Museum für angewandte Kunst ist gestern ein wertvolles Diamantcollier gestohlen worden. Die Polizei veröffentlichte ein Bild des Schmuckstücks, das vom Pariser Luxusjuwelier Van Cleef & Arpels stammt. Im Rahmen der Ausstellung Glanzstücke zeigt das Museum seit Anfang Juni mehr als 300 Objekte aus der Sammlung van Cleef & Arpels. Silke Hane.
Es handelt sich um ein Schmuckstück der Königin Nasli von Ägypten. Es wurde 1939 vom Pariser Luxusjuwelier im Art Deco-Stil gefertigt. Das Collier ist mit mehr als 600 runden Diamanten und Diamanten im Baguette-Schliff besetzt, die in einem strahlenförmigen Motiv angeordnet sind. Königin Nasli gab das Collier und eine dazu passende Tiara für die Hochzeit ihrer Tochter mit dem iranischen Kronprinzen und späteren Schah Mohammad Reza Pahlavi in Auftrag.
Der Widerstand gegen den Faschismus, das ist ein zentrales Motiv in Peter Weiss monumentalem Roman Die Ästhetik des Widerstands. Auch deshalb und in Anbetracht von erstarkenden nationalistischen Bewegungen immer wieder gelesen und diskutiert wird. Auch weil der deutsch-schwedische Schriftsteller in den drei Bänden, die er von 1972 bis 1980 schrieb, auch das Verhältnis von Kunst und Politik behandelt, sich mit Fehlern linker Politik und dem Scheitern der Arbeiterbewegung auseinandersetzt. In Stockholm hat jetzt die private Bonnier-Kunsthalle dieses zentrale Werk von Peter Weiss und das 1948 erschienene Bändchen Die Besiegten zum Thema einer Ausstellung gemacht. Und Ingo Arendt war für uns bei der Eröffnung in Schweden. Ingo, es ist ja nicht so einfach, so Ideen, Texte oder Gedanken in eine Ausstellung zu übersetzen. Wie ist es hier gelungen? Was hat Peter Weiss überhaupt in einem Kunstmuseum zu suchen?
Naja, liebe Andrea Gerg, bildende Kunst spielt in dem Buch ja schon eine ziemlich große Rolle. Das ganze Buch funktioniert ja im Grunde wie ein Museum. Die ProtagonistInnen des Buches, die befragen und die interpretieren beständig Kunstwerke der Weltgeschichte, so rund 100 an der Zahl, von der berühmten Laocoon-Gruppe im Berliner Pergamon-Museum über Albrecht Dürer bis zu Georges Cros. Man muss auch wissen, Peter Weiss hat ja ganz früh selbst als Maler eigentlich begonnen. Und dass man diese Ausstellung jetzt nicht irgendwie zu einem runden Geburtstag oder dem Jubiläumsjahr eines Werkes gemacht hat, verweist auf das eigentliche politische Motiv hinter dieser Ausstellung, nämlich wie man diese Chronik der Debatten der kommunistischen und antifaschistischen Bewegung gegen die Nazis daraufhin befragen kann, was sich da heute im Kampf gegen den Faschismus daraus lernen lässt. Und Kim West, einer der führenden schwedischen Kunstkritiker und einer der drei KuratorInnen der Ausstellung, erklärt, für welches Prinzip die Ausstellungsmacher werben wollen.
I think it's a very important novel that is intensely full with meaning.
Ich halte es für einen wichtigen Roman, der voller Bedeutung ist. Er behauptet, dass ein tiefer Zusammenhang zwischen kritischem, experimentellem und künstlerischem Schaffen und politischer Freiheit besteht. Und dass dieser Zusammenhang wesentlich dafür ist, wie eine freie und demokratische Lebensweise aussehen könnte.
Also das hat ganz viel mit unserer Gegenwart offenbar auch zu tun. Warum findet denn jetzt diese Schau in einem privaten Kunstmuseum statt?
Das liegt daran, dass dieses zweite kleine Bändchen von 1948, The Defeated, die Besiegten, nachdem die Ausstellung benannt ist, in diesem schwedischen Verlag Bonnier eben erschienen ist. Dem gehört die große schwedische Tageszeitung Dagens Nyheter, übrigens auch viele deutsche Verlage. Und der betreibt eben in Stockholm eine Kunsthalle, den gab es eben schon in den 40er Jahren. Und der Verlag hat damals von den 5 Büchern von Peter Weiss, die auf Schwedisch erschienen, nur 2 gedruckt. Die anderen hat er abgelehnt, weil sie sich zu schlecht verkauften. Weiss Durchbruch als Schriftsteller kam ja eigentlich erst in den 60er Jahren in Deutschland mit Der Schatten des Körpers des Kutschers bei Suhrkamp. Insofern ist, so sehe ich, dass die Ausstellung auch eine kleine Wiedergutmachung dafür, dass man ihn in den späten 40er Jahren damals nicht gedruckt hat.
Ja, jetzt geht es also um 2 Bücher und die sind sogar im Titel genannt. Wie muss man sich jetzt die Ausstellung vorstellen, als ausgebreitetes Buch?
Nein, überhaupt nicht. Auch wenn sehr viel Archivmaterial verwendet wird. Sie schafft es eigentlich ganz gut, den paradigmatischen Weg von Peter Weiss und auch seiner Frau Gunilla Palmstierna Weiss vom zurückgezogenen Künstler zum engagierten Künstler nachzuvollziehen. Man beginnt sie so in einem Ausstellungsraum, der wie so ein dunkler Elfenbeinturm eingerichtet wird, so ganz frühe Arbeiten zu sehen sind, Collagen, Experimentalfilm, Malerei. Und der zweite Raum ist dann taghell erleuchtet, wenn man so will, im Licht der Aufklärung erfüllt. Und da sind dann Bilder von seinen aufsehenerregenden Großprojekten zu sehen, wie die Ermittlungen, dem Oratorium von 1965, wo er eben den Frankfurter Auschwitz-Prozess verarbeitet hat, auch nochmal sehr spannend nachzuvollziehen, bei der Gelegenheit, wie er damit die Grundlagen für das Dokumentartheater gelegt hat, das heute mit Namen wie Milo Rau oder Rimini Protokoll verbunden ist.
Und sind denn so zeitgenössische Künstler oder Arbeiten von Zeitgenossen auch zu sehen?
Ja, der ganze Parcours ist konterkariert, begleitet mit zeitgenössischen Arbeiten, etwa in der Arbeit des Künstlerpaars Hamedin Khan und Valerie Ossouf, die von dem berühmten Bild Das Floß der Medusa von Géricault inspiriert ist. Das ist ja auch in der Ästhetik des Widerstands eine wichtige Rolle spielt. Sie haben so ein riesiges Segel spiralförmig durch den Raum gezogen, auf dem Bilder von Befreiungsbewegungen und Momenten aus der ganzen Welt und der Geschichte zusammengenäht sind.
Jetzt geht es ja explizit offenbar darum, dass man eben auf dieses Wiedererstarken des Faschismus weltweit reagieren will, auch mit dieser Ausstellung. Kann man denn da was lernen tatsächlich?
Naja, das ist jetzt keine aktivistische Ausstellung, die sich so an allen globalen Fronten abarbeitet. Also die Kunstwerke funktionieren eigentlich eher so abstrakt. Man sieht zum Beispiel 6 Entwürfe zeitgenössischer antifaschistischer Fahnen für Demonstrationen, auf denen Motive aus der Ästhetik des Widerstands zu sehen sind. Eine zeigt zum Beispiel den Berliner Pergamonfries, mit dem die Ästhetik des Widerstands beginnt. Ein tschechischer Künstler hat 50 Leinwände speziell bemalt und versucht damit die nächste Bombardierung des Gazastreifens vorherzusagen. Die Arbeit ist so nach Peter Weiss Doku-Style, könnte man sagen, flankiert von Diagrammen mit Logos der Firmen, die Waffen und Militärmaterial für die Israelis geliefert haben. Dem Künstler geht es um das Prinzip, könnte man sagen, das drohende neue Grauen zu imaginieren, um es zu verhindern. So ein Beispiel.
Jetzt sind ja auch in Schweden im Mitte September Reichstagswahlen. Auch da sind die Rechtsextremisten stark. Nimmt die Ausstellung denn auch diese Situation auf?
Also ich habe in Schweden bemerkt, dass es doch eine große Furcht vor einem neuen Faschismus auch dort gibt. Es gibt ein Unbehagen, dass der konservative Ministerpräsident Ulf Kristersson den rechtsextremen Schwedendemokraten Ministerposten in Aussicht gestellt hat, um seine konservative Regierung zu retten. Aber es wäre natürlich eine etwas kurzschlüssige Aktualisierung von Weiß Jahrhundertwerk gewesen, wenn sich die Ausstellung jetzt nur darauf eingeschossen hätte. Aber da die Ausstellung so erklärtermaßen vor neuen Faschismus warnt und sich damit auseinandersetzen will, hätte ich mir doch eine Arbeit gewünscht, die das ganz exemplarisch behandelt. Die fehlt aber. Trotzdem würde ich sagen, ist diese Ausstellung ein ganz ungewöhnliches, wichtiges und sehenswertes Projekt, weil sie einerseits die alte Grundsatzfrage nach der politischen Kunst mal wieder stellt und die These in den Raum stellt, dass Kunst und Kultur eben die entscheidenden Lernfaktoren beim Kampf gegen den Faschismus sind.
Ingo Arendt über die Ausstellung The Defeated, The Aesthetics of Resistance 2026. Und diese Ausstellung ist nach 2 Romanen von Peter Weiss benannt und in der Bonniers Kunsthalle in Stockholm noch bis zum 8. November zu sehen. Wer sich in Berlin für DDR-Architektur interessiert, der kennt wahrscheinlich das vor kurzem erst wieder eröffnete, sanierte Kino International oder das Café Moskau oder auch die Wohnhäuser entlang der Karl-Marx-Allee. Entworfen hat diese ikonischen Bauten Josef Kaiser in den 1960er Jahren, der aber auch an repräsentativen Staatsbauten wie dem Palast der Republik oder dem DDR-Außenministerium federführend beteiligt war. Aber obwohl seine Bauten weit über Berlin hinaus bekannt sind und zum Teil unter Denkmalschutz stehen, kennen nur wenige den Architekten selbst. Die Berlinische Galerie, die könnte das jetzt ändern mit einer umfassenden Ausstellung zu Josef Kaiser, die sich Claudia Wieler für uns angesehen hat.
Seinen großen Durchbruch hatte Josef Kaiser 1957 mit dem Entwurf für das Kino Kosmos in der sozialistischen Prachtstraße Ostberlins, der damaligen Stalinallee.
Da war eine Baulücke, da sollte auch ein Kino hin, aber es war immer die Frage, in welchem Stil sollte dieses Kino sein.
Kuratorin Ursula Müller.
Und da hat er eben als Erster gesagt, nee, das machen wir schon gleich ganz kostengünstig und in einem ganz neuen, modernen Stil, was ja erstmal ein bisschen wie ein Fremdkörper da drin ist. Man wundert sich, wenn man da lang geht, es ist ja auch deutlich niedriger und hat einfach eine komplett andere Formensprache.
In der Ausstellung hängen Panoramafotos, die zeigen, wie radikal der Entwurf von Josef Kaiser im Vergleich zu den schon bestehenden Gebäuden war. In den Prachtboulevard mit seinen monumentalen Bauten setzte er einen rechteckigen, fast komplett verglasten Flachbau, der sich zur Straße hin öffnet.
Mit dem Kino Kosmos gelang ihm eigentlich ein Coup, weil er da wirklich sehr proaktiv gesagt hat, lasst uns doch jetzt mal das Kino nicht mehr im neoklassizistischen Stil, wie die umgebenden Bauten, das ja eigentlich vermuten lassen sollten, bauen, sondern wirklich mal in dieser rationaleren Bauweise errichten.
Das Kino Kosmos war seine Eintrittskarte, um Ende der 50er Jahre am damals wichtigsten städtebaulichen Wettbewerb der DDR teilzunehmen. Den zweiten Bauabschnitt der Stalinallee, die 1961 in Karl-Marx-Allee umbenannt wurde. Und auch da konnte Kaiser mit seinen modernen und kostengünstigen Entwürfen überzeugen. Für die Wohnhäuser verwendete er standardisierte, industriell gefertigte Plattenbauteile.
Diese Scheibenbauten, 8- bis 10-geschossig, die in dieser Form der sogenannten Platte zu entwickeln, das war eine Neuerung damals. Das hat er mitentwickelt.
Dieses Großprojekt setzte Maßstäbe für den industriellen Wohnungsbau und markierte gleichzeitig den Übergang der DDR-Architektur zur sozialistischen Moderne. Co-Kuratorin Katharina Deppisch.
Josef Kaisers Architektur zeichnet auf der Karl-Marx-Allee vor allem diese Leichtigkeit aus. Transparenz, lichtdurchflutete Räume durch große Fenster, teilweise bodentief.
Und mittendrin das Kino International. Mit seiner transparenten und fast schon schwebenden Glasfront ein Paradebeispiel weltoffener Architektur.
Mit diesem vorkragenden Foyer oder auch Panoramabar genannt, dass es ja so eine sehr besondere, moderne, sachliche Architektur war, die dann auch so was Neues und so einen Aufschwung transportiert hat.
An diesem neuen Aufschwung war Josef Kaiser maßgeblich beteiligt. Denn West und Ost versuchten sich gegenseitig zu überbieten. Ein architektonischer Wettstreit zweier Systeme, bei dem Josef Kaiser den Anschluss nicht verlieren wollte. Ursula Müller.
Das war sein großes Anliegen. Er hat ja richtig Briefe auch geschrieben an seine Vorgesetzten, dass er sagte, wir wollen doch den Weltstand der Architektur erreichen. Und wir wollen doch nicht auf unserem Mittelmaß oder in der Ausführung, hat er die Qualität sehr oft bemängelt, da wollen wir doch nicht stehen bleiben. Wir wollen doch auch diesen Weltstand erreichen.
Als ein Beispiel hängt in der Ausstellung ein fast schon aberwitziger Entwurf für das sogenannte Hügelhaus aus den späten 1960er Jahren. Eine riesige Anlage mit pyramidenförmigen Hochhäusern mit Wohnungen für 20.000 Menschen. Mittendrin ein Swimmingpool. Das war seine Antwort auf die damals international diskutierte Idee von Megacities.
Das ist eine Modellstadt gewesen für vermeintlich sozialistisches Wohnen, was aber an die aktuellen Diskussionen stark anknüpfte. Also es gab ja von Japan bis USA und so weiter, gab es ja diese ganzen Überlegungen von sogenannten Megastrukturen. Wie kann man sehr viele Menschen relativ kostengünstig, aber doch sehr lebenswert unterbringen?
Doch das ging der DDR-Führung dann doch zu weit. Der Entwurf wurde nie realisiert. Die Ausstellung stellt zwar die Berliner Bauten von Josef Kaiser in den Fokus, wirft aber auch ein Schlaglicht auf sein Frühwerk. Zu sehen sind zum Beispiel seine Entwürfe für den ersten großen Kulturpalast der DDR, die Maxhütte im thüringischen Unterwellenborn von 1955. Dann noch ganz im neoklassizistischen Stil.
Das war wie so eine Art Gesellenstück von ihm. Das ist nach wie vor ein ganz spannender Bau, weil der erstmalig diesen neuen Bautypus. Das ist ein Kulturhaus, das gab es vorher so gar nicht.
Heute steht die Maxhütte nach mehreren Zwischennutzungen leer. Andere Bauten von Kaiser, wie das Hotel Berolina oder das DDR-Außenministerium, wurden nach der Wende abgerissen. Und so ist die Ausstellung in der Berlinischen Galerie ein erster Aufschlag und eine Einladung, sich nicht nur mit der Architektur von Josef Kaiser auseinanderzusetzen, sondern die Nachkriegsmoderne als bauliches Erbe der DDR und Teil der deutsch-deutschen Identität anzuerkennen.
Claudia Wieler über Josef Kaiser. Bauen für die DDR heißt die Ausstellung, die bis zum 1. Februar in der Berlinischen Galerie zu sehen ist. Dostojewski und Dresden, das ist eine besondere Beziehung, denn der russische Schriftsteller verbrachte ganze 2,5 Jahre an der Elbe zwischen 1869 und 1871 mehr Zeit als an jedem anderen Ort in Deutschland. Um an den berühmten Gast zu erinnern, wurde vor 20 Jahren am Elbufer ein Dostojewski-Denkmal enthüllt im Beisein der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Vor einem Jahr war dann Dostojewski auf einmal verschwunden, weil die Skulptur vor Baumaßnahmen geschützt werden sollte. Und jetzt wird der ernst reinschauende Dichter wieder aufgestellt, aber nicht am alten Standort, sondern neben der russisch-orthodoxen Kirche in Dresden. Und ich bin jetzt mit Matthias Rösler verbunden. Er war für die CDU im Dresdner Landtag und war auch Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Hallo, guten Abend, Herr Rösler.
Ich grüße Sie, Frau Gerd.
Sie waren ja damals bei der Einweihung dabei und das war ja eine ganz andere Zeit. Da gab es viel kulturelles Miteinander zwischen Russland und Deutschland. Es gab viel Austausch, die Petersburger Gespräche, da waren Sie auch beteiligt. Was war das für ein Moment, als dieses Denkmal enthüllt wurde? Wie erinnern Sie sich daran?
Wir standen am Elbufer und dann wurde das Denkmal enthüllt. Und dort hatten sich versammelt, neben vielen anderen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin und der sächsische Ministerpräsident Wilprecht. Das war so dort die Riege, die da stand. Und es wurde auch immer daran erinnert, dass Dostojewski in dieser Zeit in Dresden wohl sehr nachdenklich immer über die Elbe geschaut habe. Das war das Narrativ, das da auch ein bisschen zur Begründung des Standortes dort noch immer wieder damals auch herangezogen wurde. Weiß ich. Vorher wurden auch noch andere Aufstellungsorte überlegt. Das ging über eine ganze Zeit. Und das Denkmal gehört ja dem Deutsch-Russischen Kulturinstitut hier in Dresden. Und den Standort, den hat die Fläche, hat der Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellt. Und auf diesem Areal wird jetzt gerade ein neues Funktionsgebäude für den Sächsischen Landtag errichtet. Und ich war ja bis 2024 Landtagspräsident, die letzten 15 Jahre meiner Laufbahn sozusagen. Und deshalb habe ich das, die Baudiskussion, Bauvorbereitung miterlebt, aber dass das Denkmal erstmal dort abgebaut wurde, um es zu schützen, das war jetzt erst in allerneuester Zeit und Sie haben ja recht, da gab es dann viele Mutmaßungen. Ich denke, da können wir viele ausräumen.
Jetzt ist es ja so, dass wir im vierten Jahr des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine sind. Deutschland sanktioniert Russland, die Beziehungen sind sehr belastet. Wie schauen Sie heute auf diese Zeit zurück?
Es war viel die Rede davon, dem großen, großen Schriftsteller, dem Weltliteraten. Es ging dort, ich sag's mal so verkürzt, es ging da nicht darum, einen russischen Nationaldichter aufzustellen. Da ging es um Weltliteratur, da ging es um diesen grandiosen Schriftsteller. Und ich denke, das hat die Aufstellung auch an der Stelle deutlich begründet. Und jetzt soll ja Folgendes passieren. Es wurde wegen der Bauarbeiten ins Depot gebracht, einer Steinmetzwerkstatt. Und die Idee ist jetzt, und natürlich das besitzende Kulturinstitut, Deutsch-Russische Kulturinstitut, die haben dann überlegt, das wird länger dauern, die Baumaßnahme, sehr lange. Also das weiß ich ja nun aus eigener bester Erfahrung. Und damit es sozusagen nicht da viele Jahre im Depot stehen muss, das Denkmal, ist dann die Idee gekommen, man stellt es ganz einfach an der russisch-orthodoxen Kirche auf und deshalb wird das auch morgen dort eingeweiht sozusagen und ich denke, da werden sich auch allerhand Leute versammeln, Russen und Ukrainer auch, aber dann auch viele deutsche Kulturfreunde.
Hat sich denn das Verhältnis zu diesen Kulturvereinen verändert durch den Krieg? Also gibt es da, denken Sie, auch Kritik jetzt, dass man dieses Denkmal da hinstellt?
Glaube ich nicht. Ich denke, das ist in Absprache auch passiert und in Übereinstimmung mit der Bauverwaltung hier, auch mit der Regierung des Freistaates Sachsen, der Staatsregierung. Und ich denke, da ziehen alle an einem Strang und es soll nun dort stehen die nächsten Jahre mit der Option zurückzukehren, möglicherweise, wenn dann die Baumaßnahme abgeschlossen ist. Aber das wird lange dauern. Ist eigentlich auch ein guter Ort für so ein Denkmal. Denn die russisch-orthodoxe Kirche in Dresden ist ja sehr gut und zentral gelegen, oben am Universitätsviertel. Also das Denkmal, ich sag's mal so salopp, steht eigentlich gut dort. Und ich glaube, jetzt sind die ganz, ich hoffe, das wird man morgen sehen, ganz zufrieden, hier, alle Beteiligten.
Ja, die Stadt Dresden betont ja auch immer, dass Dostojewski kein russischer Nationalheld sei, sondern eben ein universaler, großer Dichter. Sie sehen da auch keine Gefahr der Vereinnahmung durch den deutsch-russischen Verein.
Ich sehe da keine Gefahr der Vereinnahmung und es war von Anfang an eigentlich der Grundtenor. Eine ganz, ganz große Persönlichkeit der Weltliteratur, die lange in Dresden gewesen ist. Na gut, okay, er hat sich auch manchmal kritisch geäußert damals über die Dresdner. Das wird auch manchmal kolportiert, aber das gehört einfach dazu. Aber er war eben ganz lange hier und hat ja auch einen Roman Der Idiot vorbereitet hier in Dresden. Er hat auch einige Kapitel des Romans Die Dämonen geschrieben und sicher auch noch anderes mehr. Also es war schon eine ganz prägende Zeit und wer das Denkmal sieht, der sieht auch, dass der Dichter da schon deutlich vom Leben gezeichnet war.
Und Sie werden morgen auch dabei sein bei dieser Wiedereinweihung.
Ich werde da mit meinem Fahrrad hinfahren. Und der ehemalige Staatsminister, der Heiner Eckert, der eine große Rolle bei der Aufstellung vor 20 Jahren gespielt hat, wird eine gute und einführende Rede halten. Und ich bin ganz sicher, wird er alle Argumente bringen, die wir jetzt auch ausgetauscht haben. Der Heiner Eckert ist genau der Richtige.
Und wenn Sie dann zu Hause wieder sind mit Ihrem Fahrrad, dann vielleicht ein paar Kapitel Dostojewski lesen.
Ja, ich habe schon den Spieler hingelegt, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er an dem auch gearbeitet hat.
Matthias Rösler, vielen Dank für dieses Gespräch zur Wiedereinweihung der Dostojewski-Statue in Dresden. Dankeschön und schönen Abend Ihnen.
Danke Ihnen, Frau Gerd.
Alles Gute. Und was die Kulturwelten noch so beschäftigt, das weiß Florian Werner, der schon die Feuilletons von morgen gelesen hat.
Das Ende ist da. Mitte der Woche ging eine apokalyptische Sturzflut im Himalaya nieder. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf über 500 gestiegen. Angesichts dieser Katastrophe stellt sich wieder einmal die Theodizee-Frage, oder? Die nunmehr schon oft gehörte Frage, wie ein allgütiger Gott das Böse in dieser Form zugelassen hat, kann heute nicht mehr gestellt werden, meint Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau. Wir wissen um die Täterschaft und dass es für Gott hier einen Freispruch geben muss vor jedem himmlischen Gericht. Schuldig ist der Mensch. Der, das dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben, mit seinem Energiehunger maßgeblich für solche Extremwetterereignisse verantwortlich ist. Wie kommt er, wie kommen wir, aus diesem apokalyptischen Abwärtstrend wieder heraus? Hesse schreibt, die grundlegenden Weichen in Fragen der Klimapolitik müssen von der Politik und Wirtschaftseliten getroffen werden. Doch in unserer Zeit werden die Blicke gebannt auf die neuesten Zahlen von Nvidia gerichtet. Er ist Teil einer neuen Industrie, die mit für die größten Umweltschäden der Zukunft verantwortlich sein könnte. Nirgends sonst wird so viel Energie und Wasser benötigt, wie für die Supertechnologiekonzerne im Feld der künstlichen Intelligenz. Und wenn sie uns nicht verdörrt, bringt uns die KI womöglich auf andere Weise um die Ecke. So schreibt Philipp Bovermann in der Süddeutschen Zeitung, die Branche beschäftigt vor allem eine weitere Befürchtung. Eines der selbstlernenden Systeme könnte sich der menschlichen Kontrolle entziehen, heimlich eigene Ziele verfolgen und dann nicht mehr einzufangen sein. Was diese Ziele sein könnten? Naja, alles Mögliche. Das KI-System könnte an kompromittierende Daten gelangen, um Menschen zu erpressen, so Bovermann. Es hätte womöglich Zugriff auf Geld, auf selbstfahrende Autos, auf Drohnen, Kraftwerke, Biolabore. Aber zum Glück haben wir ja die Wirtschaftseliten, die so etwas verhindern. Männer wie Elon Musk, der kürzlich zu den Gefahren durch autonome KI-Agenten befragt wurde. Musk antwortete, sogar wenn er die Entwicklung anhalten wolle, könne er das nicht. Risiken gäbe es, so sei das nun einmal. Und ach ja, über kurz oder lang sind wir sowieso alle tot. Philipp Bovermann in der SZ. Dass die von Musks Rechenzentren mit angeheizte Klimakatastrophe mittlerweile auch ganz konkret die Musikkultur bedroht, ist wiederum in der Taz nachzulesen. Der Klang der Wälder ist verstummt, schreibt Christopher Cornils dort. Es geht um die verheerenden Waldbrände dieses Sommers im Naturschutzgebiet Hohes Venn. In dem unweit gelegenen Städtchen Eupen findet seit Jahren ein Musikfestival statt. Aber der Klimawandel stelle solche Open-Air-Veranstaltungen zunehmend in Frage. Vor allem Hitze, Trockenheit und die damit verbundene Waldbrandgefahr würden VeranstalterInnen beeinträchtigen, so Cornils. Auch Unwetter können gefährlich werden, ob in gesundheitlicher Hinsicht für das Publikum oder in wirtschaftlicher für die Festivals. Immerhin, ein Festival scheint von der Katastrophe bislang unbedroht. Es feiert aktuell sogar seinen 75. Geburtstag, die Berliner Festspiele. Was haben sie nicht alles bewegt? Schwärmt Rüdiger Schaper im Tagesspiegel über dieses Kind des Kalten Kriegs, das mittlerweile längst zu einer Gesamtberliner Institution geworden ist. Die Festspiele zeigten sich als Westspiele und als Testspiele, die Möglichkeiten des Austauschs ausloteten. Eine internationale Begegnungsstätte der Künste, so Schaper. Und sie sind noch längst nicht vorbei. Im Oktober eröffnet im Gropiusbau eine Ausstellung über den Allround-Provokateur Christoph Schlingensief, dessen Titel wir uns für heute als Schlusswort zu eigen machen wollen. Es ist nicht mehr mein Problem, macht eure Scheiße alleine.
Florian Werner war das mit dem Blick in die Feuilletons. Damit eine gute Nacht.